Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Bei mir ist meine Freundin Lucia. Du bist Professorin an der Universität Basel. Und ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir.
Ja, und wir freuen uns, dass wir heute zu Gast haben, dich, liebe Kathi Ehrensberger, und wir wieder ein Gespräch zu dritt machen können. Liebe Kathi, du hast in der Schweiz studiert, du warst viele Jahre lang als Pfarrerin tätig und hast dich aber immer schon für Paulus interessiert, über ihn promoviert und dann einen Ruf als Dozentin für Neues Testament an der University of Wales angenommen. Und in den letzten Jahren hattest du eine Forschungsprofessur für Neues Testament in jüdischer Perspektive am Abraham Geiger Kolleg der Universität Potsdam inne. Liebe Kathi, du bist eine wichtige Stimme in der Paulusforschung und hast ganz viele Bücher und viele Aufsätze zu Paulus publiziert. Und deshalb freuen wir uns, dass du heute hier mit uns sprichst.
Ja, das stimmt, liebe Kathi. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und lass uns doch gleich mit dem Brief an die Gemeinde in Korinth beginnen. Wir haben das so besprochen, dass wir miteinander in diesen Brief des Paulus blicken wollen. Wir wissen, dass du diesen Brief sehr gut kennst und immer wieder neu liest und intensiv liest und auch nach dem Schicksal von Frauen und von Sklavinnen fragst. Und da habe ich jetzt schon mal eine Frage, gleich zum Einstieg. Der Brief an die Gemeinde in Rom, der wurde ja von einer Frau, der Phoebe, überbracht und vorgelesen. Das haben wir in dem letzten Podcast von uns besprochen. Und nun eben, wie ist das mit dem Brief an Korinth? Soviel ich weiß, gibt's doch da diese Chloe. Also im 1. Korinther 1,11, da steht, die Leute der Chloe haben mir berichtet, meine Geschwister, dass es bei euch Streit gibt. Also, das interessiert mich jetzt, was sagst du zu diesen Leuten der Chloe und ist das auch so eine Art der Anlass, warum es diesen Brief überhaupt gibt?
Also, es ist ja schon mal spannend, liebe Freundinnen, dass auch in diesem Brief eine Frau so prominent und mit Namen genannt wird. Offensichtlich ist Chloe ein Mitglied der Gruppe der Christusgläubigen in Korinth. Und es kann durchaus sein, dass Chloe in ihrem Haushalt Menschen hat, die als Sklavinnen oder Sklaven bezeichnet werden. Vielleicht hat Chloe diese Menschen mit zu Paulus geschickt, vielleicht sogar mit einem Brief. Wir erfahren ja im 1. Korintherbrief dann, dass diese Christusgläubigen in Korinth Paulus geschrieben haben, weil sie Fragen hatten. Und es kann durchaus sein, dass Chloe eine ganz wichtige Rolle spielte in dieser Gemeinde in Korinth. Und dass sie besorgt war, dass da etwas nicht so gut läuft. Und deshalb hat sie ihre Leute zu Paulus geschickt.
Eben, weil es heißt, die Leute der Chloe, nicht? Das müssen Leute aus ihrem Haushalt gewesen sein und möglicherweise waren das eben auch versklavte Menschen.
So ist es. Paulus schreibt ja dann weiter, auch im 1. Kapitel, dass es in dieser Christusgruppe nicht viele Mächtige gab und nicht viele aus Elitefamilien, nicht viele Gebildete, sondern Gott habe sich gerade das andere, wie es da heißt, Ungebildete oder Törichte der Welt erwähnt. Das besagt ja doch schon etwas, vermutlich über wer diese Menschen, die Christusgläubig geworden sind, in Korinth waren. Eben nicht die aus der Elite. Und sie diesen sogenannten Törichten der Welt oder Dummen gehörten, aus der Perspektive der Elite eben aus Sklavinnen und Sklaven.
Du hast dich ja sehr speziell auch mit diesem Thema der Körper der Sklavinnen und den Sklaven überhaupt, was bedeutet das als Frau, Sklavin zu sein, in der damaligen Zeit beschäftigt, und hast uns auch eine Bibelstelle ans Herz gelegt, die ganz zentral mit Sklaverei zu tun hat. Soll ich die mal vorlesen?
Ja, gerne. Ja, gerne.
Ja, also das ist 1. Korinther 7, 20 bis 24. Da schreibt Paulus: Alle sind von Gott berufen und sollen so ihr Leben gestalten. Hat Gott dich gerufen, als du Sklavin oder Sklave warst? Lass es dich nicht bekümmern. Doch wenn du frei werden kannst, umso besser. Denn eine von der Ewigen gerufene Sklavin oder ein Sklave, sie sind Freigelassene der Ewigen. Und ebenso sind Freie, die Gott gerufen hat, Sklaven und Sklavinnen des Messias. Ihr seid von Gott gekauft worden. Lasst euch nicht von Menschen versklaven. Gott hat euch, alle Geschwister, berufen. Dabei bleibt.
Das ist eben diese Stelle, die wirklich damals gehört wurde, anders gehört wurde, wo so viele Sklavenmärkte in den Städten waren, wo Sklavenhändler ihre Ware angeboten haben. Es war eine Sklavenhaltergesellschaft im alten Rom und Korinth etc. an dieser Zeit. Man wurde versklavt, wenn man zum Beispiel ein Kriegsgefangener oder eine Kriegsgefangene war oder überschuldet und sich selbst in die Sklaverei verkaufen musste. Oder man konnte auch durch Kidnapping oder Piraterie in die Hände von Händlern fallen. Und die Kinder einer Sklavin hatten von vornherein Sklavenstatus. Und ja, die Sklavinnen. Über ihre Körper konnten sie natürlich nicht verfügen, auch Sklaven nicht. Sie waren ja einfach nur Ware, Instrumente oder wie du sagst, Kathi, Körper.
Es ist ja, zwei Dinge sind wichtig, bevor wir ganz fest in diesen Text einsteigen. Das eine ist, im ersten Korintherbrief kommt das Wort Körper sehr häufig vor. Das ist wie ein Leitthema durch den Brief hindurch. Griechisch heißt das Soma. Das Wort Soma wird in der griechisch-römischen Gesellschaft auch ganz einfach für Sklave oder Sklavin gebraucht. Ein Sklave oder eine Sklavin ist einfach ein Körper. Ein Werkzeug, das dem Besitzer oder der Besitzerin zur Verfügung zu stehen hat. Dieser Text über ihr seid Sklave, Sklavin des Messias, erkauft um einen Preis, der steht im Kapitel, in dem Paulus über Frauen spricht. Die Korinther haben ihm geschrieben, wie steht es denn mit Frauen? Und Paulus schreibt über verheiratete Frauen, unverheiratete Frauen, über Witwen, über Frauen, die einen Menschen verloren haben. Er schreibt auch über, wie das ist, wenn man mit einem nicht-christusgläubigen Mann verheiratet ist. Da schreibt er, man soll sich nicht trennen, wenn das für beide okay ist. Aber wenn es nicht in Ordnung ist, dann ist es auch in Ordnung, wenn die Frau sich scheiden lässt. In diesem Kontext kommt er auch auf Sklaven und Sklavinnen zu sprechen. Nun möchte ich Sie einladen zu einem Gedankenspiel. Stellen wir uns vor, in der Gemeinde in Korinth hört die Sklavin Tertia, nennen wir sie Tertia, die dritte, was Paulus hier schreibt. Ihr seid erkauft um einen Preis, ihr seid Freigelassene der ewigen Sklavin des Messias. Was heißt das für Tertia, die in einem nicht christusgläubigen Haushalt als Sklavin zu dienen hat? Sie ist Gebrauchsgegenstand ihres Herrn, ihres Dominus. Er kann sie benutzen, wie er will, für alles und jedes, auch zu seiner sexuellen Befriedigung. Er kann sie auch anderen dazu zur Verfügung stellen. Er kann sie ins Bordell schicken. Er kann sie verkaufen an wen er will. Sie gehört nicht sich selbst. Nach Aristoteles gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen sind die Freien und die anderen sind die, die von Natur aus Sklavinnen und Sklaven sind. Es gibt also Menschen, die sind von Natur aus, gehören sie nicht sich selbst. Ihr Körper gehört ihnen nicht. Sie sind besessen von einem anderen, eine Art Tier, lebendige Werkzeuge. Und in griechischer Vorstellung sind alle nicht griechisch sprechenden Menschen, also Barbaren, von Natur aus Sklavinnen und Sklaven. Die Römer sind ein bisschen gnädiger, in Anführungszeichen. Nach römischer Vorstellung ist man nicht zum Sklaven oder zur Sklavin geboren, das wird man durch Schicksal, wie du, Lucia, gesagt hast, durch Kriegsgefangenschaft oder so, oder Schulden, die man nicht bezahlen kann. Aber Cicero hat noch vor unserer Zeitrechnung geschrieben, also es gibt schon Völker, die sind geboren zum Sklave sein. Zum Beispiel die Juden sind ein Volk, das ist geboren, um Sklave zu sein. Und deshalb ist es völlig angemessen, ja sogar gefordert, dass Rom über dieses wie auch über andere Völker herrscht. Ja, das ist das nach griechischer und römischer Vorstellung.
Das ist ja eine wahnsinnige Vorstellung, dass man die Menschen da in solche Kategorien einordnet. Und wenn dann, ich überlege mir jetzt, ja, so eine Sklavin das jetzt bei Paulus liest, dass sie Freigelassene der Ewigen sind und man von Menschen nicht versklavt werden sollte, das muss doch was ganz Aufrührerisches in ihnen auch wachrufen. Ne? Sie fühlen sich doch auch sicher als Menschen gesehen. Und da ist meine Frage, wie war das denn jetzt in der jüdischen Welt? Hatten die jüdischen Menschen damals auch eigentlich Sklaven und Sklavinnen? Also aus welcher Welt kommt da Paulus?
Danke, Ulrike. Ja, auch in der jüdischen Welt gab es Sklavinnen und Sklaven. Die Tora hat Regeln aufgestellt, wie man mit Sklavinnen und Sklaven umzugehen hat. Das Ideal ist, dass kein Jude, keine Jüdin, Sklavin oder Sklave eines anderen Mitglieds des Volkes Israel sein soll. Das ist das Ideal. Das hat vermutlich aber dann nicht immer hingehauen und nicht jüdische Menschen konnten Sklavinnen und Sklaven von Jüdinnen und Juden sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Sklavinnen und Sklaven nach jüdischem Recht sind Menschen, von Tieren unterschieden. Philo schreibt, der jüdische Philosoph aus Alexandria, der auch im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung gelebt hat, niemand ist zum Sklaven oder zur Sklavin geboren.
Ja, das ist aber ein Unterschied.
Ja. Sklavinnen und Sklaven sind Menschen und sie sollen als solche geachtet werden. In früher rabbinischer Literatur finden wir Aussagen wie Sklave und Freie sind gleichgestellt, wenn es um den Schutz und die Bewahrung des Lebens geht. Aha. Weil Sklave und Freie sind geschaffen im Ebenbild Gottes.
Schön.
Damit einher geht auch ein prinzipieller Schutz von Sklavinnen vor sexueller Ausbeutung. Nach jüdischem Recht darf ein jüdischer Mann seine Sklavin nicht sexuell ausbeuten. Wenn er eine sexuelle Beziehung eingeht mit der Sklavin, dann wird sie zu seiner Frau.
Okay.
Das kann eine Nebenfrau, eine hierarchisch untergeordnete Frau sein, aber sie wird damit rechtlich zu seiner Frau.
Das ist also wirklich ganz wichtig, was du da sagst, Kathi. Das finde ich, also Paulus war ja jüdisch, das haben wir jetzt auch in unseren Podcast-Folgen mehrmals betont. Und also er kannte diese Rechtslagen, auch wenn sie sich nicht immer eins zu eins in den Alltag ja übertragen haben. Ich wollte einfach noch kurz sagen, das steht zum Beispiel im Exodus, also 2. Mose 21, oder dass, wenn eine Israelitin, also eine jüdische Tochter verkauft wurde, dann kann der Mann, also wenn der Besitzer, sie heiraten. Er darf sie auf jeden Fall nicht weiterverkaufen. Er kann nicht sagen, jetzt bin ich ihrer überdrüssig und jetzt verkaufe ich sie. Er darf das nicht. Er kann sie nur behalten. Er kann sie seinem Sohn geben als Frau. Aber dann muss er sie wie eine freie, normale Schwiegertochter behandeln. Also das finde ich einfach, man kann über diese Regulierungen wieder nachdenken oder streiten, aber es sind uralte Regulierungen, ja, die versuchen, wie du sagst, die versklavten Menschen als Menschen zu schützen und sie nicht als, jetzt nehme ich sie und dann schmeiße ich sie wieder fort. Da gibt's auch im Deuteronomium 21, ja, diesen, für eine Kriegsgefangene, die darf man auch nicht einfach so nehmen und fort tun. Man muss ihr zuerst mal einen Monat Zeit geben, heißt es, damit sie ihren Vater und ihre Mutter betrauern kann. Und dann erst darf man sie zur Frau nehmen. Zur Frau, ja. Und wenn man sie nicht mehr will, sie einem doch nicht gefällt, darf man sie keineswegs um Geld verkaufen. Das finde ich schon, das muss man im Kopf haben, wenn man das so, die römische Sklavereigesellschaft anschaut und dann doch diese Gegenstimme, die jüdische, das finde ich schon sehr interessant.
Das sind grundlegende Unterschiede, ganz grundlegende. Also diese Gottebenbildlichkeit zu bewahren, dies ist ein grundlegender Unterschied zwischen jüdischen und römisch-griechisch-hellenistischen Vorstellungen. Sklavinnen und Sklaven nach jüdischem Recht sind keine Werkzeuge, das sind Menschen. Und sie sollen so behandelt werden. Jetzt ist aber doch die Frage, ja, Paulus ist Jude, er ist ganz in dieser Welt zu Hause und versucht, diesen messiasgläubigen Menschen aus dieser paganen Gesellschaft, also aus dieser nicht-jüdischen Gesellschaft, zu vermitteln. Was heißt es jetzt, zu diesem Messias, zum jüdischen Messias zu gehören? Und da ist die Frage, was hört Tertia, wenn sie hört, du bist erkauft? Sie ist Sklavin, sie ist nicht Sklavin in einem jüdischen Haus. Ich gehe mal in meiner Fantasie davon aus. Wie kann sie sich als Freigelassene des Ewigen fühlen, ihr Leben gestalten, wenn sie im Alltag weiterhin Werkzeug ihres Besitzers ist. Ihr Körper, ihr Soma wird weiterhin geschändet. Ihr Körper, ihr Soma steht weiterhin allen zur Verfügung. Wie kann sie verstehen, dass sie aber in Christus eine Freigelassene ist, eine ehrbare, Ebenbild Gottes widerspiegelnde Frau? Wie ist das möglich? Ist das nicht ein Verriss in ihr? Kann sie dem vertrauen? Ich denke, es ist ganz schwierig für eine Frau wie Tertia, wirklich in ihr Leben umzusetzen, was Paulus hier sagt.
Aber ich kann mir vorstellen, dass dann doch diese messianischen Gemeinden wirklich ein Anziehungspunkt auch für Sklaven und Sklavinnen war, weil ihnen da nochmal ganz anderes Selbstbewusstsein und Selbstwert auch geschenkt wurde in solchen Sätzen, wie Paulus hier sagt. Ne?
Das also, denke ich auch. Also deine Frage, Kathi, wie kann sie auf den Messias vertrauen, wenn sie trotzdem im Haus die Unterste ist, die versklavte Frau? Und da müssen die Gemeinden, die Gemeinschaften ihr etwas gezeigt haben oder ermöglicht haben, dass sie aufatmen ließ. Also ich denke jetzt da an diese Sätze von ja einigen lateinischen Schriftstellern, die sich spöttisch über die frühen christlich-jüdischen Gemeinden äußern und sagen, das waren ja alles nur Frauen und Sklaven. Also Unterschicht und dumm und ungebildet. Offenbar hat es Frauen und Sklaven, Sklavinnen, wirklich zu diesen Messiasgemeinden gezogen.
Ja, ich denke, dieser Vorwurf, der den Christusgruppen gemacht wurde, der widerspiegelt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine soziale Realität wider. Das war tatsächlich so. Und ich denke, es war genau das, was diese Menschen, die so entwurzelt waren, die so geschändet waren, zu dieser Bewegung auch hingezogen hat. Denken wir uns vielleicht noch ein wenig weiter, wenn das Kriegsgefangene waren, also Menschen aus diesen Völkern, die nach griechischer und römischer Vorstellung zum Sklavesein geboren waren, also diese Barbaren, wenn das Menschen waren aus diesen sogenannten barbarischen Völkern, denen wurde ja ihre Identität in der Versklavung völlig geraubt. Also ihr Dasein als Skythen oder als Sardinier oder Sardinierinnen, das wurde ja wie ausgelöscht durch die Kriegsgefangenschaft und Versklavung. Mhm. Also ihre ganze Identität wurde aus römischer Vorstellung verwischt, weggewischt. Und wenn diesen Menschen gesagt wird, ihr seid jemand, ihr seid die ihr seid, bleibt die ihr seid, bleibt Galater, Skythen, Sardinia, feiert euer Erbe, auch euer kulturelles Erbe, dann wird ihnen wieder etwas zugesprochen, das nach römisch-imperialer Politik ihnen genommen worden war. Und so auch den Frauen. Mhm. Ihnen wird nach römisch-imperialer Politik gemäß der Sklavenhaltergesellschaft und Mentalität ihre Würde als Frau abgesprochen. Und in der Christusgemeinschaft wird der Tertia genau diese Würde wieder zugesprochen. Sie wird als Frau in ihrer Verletztheit wahrgenommen. Und das denke ich, das ist ein Empowerment. Auch wenn der Alltag weiterhin bedrückend sein muss. Auch wenn der Alltag weiterhin bedrückend sein muss. Es gibt diese Momente, da sie aus der Tertia, aus diesem Alltag für einen Moment aussteigen kann. Mhm. Und vermutlich war das der Moment, der ihr half, weiterzugehen, nicht aufzugeben.
Also, da kommt mir diese eine Stelle in der Apostelgeschichte in den Sinn von der Maria. Die war ja eine Sklavin in einem Haus und war die Türwächterin. Die musste also die Türe bewachen und durfte nur hineinlassen, wer genehm war. Und da kommt ja der Petrus, frisch aus dem Gefängnis geflohen, und klopft an die Türe. Und sie hört seine Stimme und kann es nicht glauben, dass das der Petrus ist. Also das, sie wagt ihn gar nicht hereinzulassen. Sie rennt quasi sofort zu ihrer Herrschaft, zu den Freunden und Freundinnen auch des Petrus und sagt, da steht der Petrus draußen. Kann ja nicht sein. Und also diese Stelle finde ich so schön, weil die Maria Petrus' Stimme kennt und nicht einfach ihn einlässt, sondern vor Aufregung davonrennt und die Leute sie überhaupt nicht tadeln, sondern mit ihr zusammen an die Türe gehen, also auf ihr Wort auch vertrauen, was sie gesagt hat. Sie hat die Stimme des Petrus gehört. Das wird wahr und ernst genommen und dann wird dann Petrus hineingelassen. Also diese kleine Szene sagt für mich schon etwas aus. Die Frau ist trotzdem versklavt. Sie muss an der Türe stehen. Aber auf ihre Stimme wird gehört. Sie wird nicht ausgeschimpft, sondern sie gehört auch zu dieser Gruppe, ja, der Messiasgläubigen dazu. Das finde ich das ist einfach plastisch für das, was wir jetzt gerade auch besprechen.
Ja, und Kathi, du hast ja auch gesagt, dass eben die Aufwertung der unbedeutenden Menschen, der niedrigen Menschen so wichtig ist für sie selbst. Ich schlage mal vor, ich lese noch diese Stelle aus dem 1. Korinther 12, 22 bis 23 vor, wo Paulus das auch nochmal sagt, dass gerade die Körperteile, die wir für ganz unbedeutend halten, doch sehr wichtig sind, und hören das auch nochmal aus der Perspektive der Sklaven und Sklavinnen. Also Paulus schreibt da, gerade auf die Körperteile, die unbedeutender zu sein scheinen, kommt es an. Den Körperteilen, die wir für weniger beachtenswert halten, lassen wir besondere Achtung zukommen. Und bei den Körperteilen, die wir an uns für unanständig halten, achten wir besonders auf Würde.
Mhm. Also wir haben Sklaven und Sklavinnen diese Sätze gehört, oder? Wo sie doch wissen, wir sind nur Soma. Wir sind nur die dreckigen Füße sozusagen in diesem Haus. Wir müssen andauernd aufstehen und springen und Wege gehen. Wir sind nur die Füße. Oder auch eben, wir sind der Ort für die Geschlechtsteile der Herren. Wir sind überhaupt nur ein verachteter Ort. Wie haben die diese Sätze gehört, ja?
Ja, ich habe diese Sätze nochmal ganz anders gehört, als ich versucht habe, sie mit den Ohren von Tertia zu hören. Es geht hier beim Messiaskörper und den vielen Teilen nicht nur um das Bild, sondern es geht um die Realität im Messiaskörper. Da sind diese Menschen, die wirklich der letzte Dreck sind nach römischer und griechischer Vorstellung. Und da denen sagt Paulus, und er sagt es übrigens auch den anderen, wenn da Freie mithören, hört mal, die hier als die Hinterletzten behandelt werden, die als Werkzeuge missbraucht werden, sie sind die besonders Schützenswerten, ihnen gebührt die besondere Würde in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaft. Das ist einerseits eine Ermächtigung, ja, für Tertia und alle, die mit ihr hören, Sklavinnen und Sklaven. Übrigens wurden auch Männer, versklavte Männer, sexuell ausgebeutet von ihren Herren. Er sagt aber damit auch den Freien und den Freigeborenen, falls ihr Sklavenhalter seid, dann hört genau zu. Das, was in der römischen und griechischen Gesellschaft als normal gilt, das wird in dieser Gemeinschaft ganz scharf verurteilt. Das ist absolut unmöglich. Das ist eine der größten Sünden, die ihr begehen könnt. Das ist hier illegitim und untersteht den schärfsten Strafvorstellungen. Dass Tertia das hört, dass das, was ihr täglich geschieht, Unrecht ist, dass das verurteilt wird vor den Augen des Messias, das ist eine ganz starke Ansage auf beide Seiten. Es weist die männlichen Besitzer vor allem in ihre Schranken und es ermächtigt die versklavten Männer und Frauen. Es stärkt sie in ihrer Würde. In der Messiasversammlung gelten sie als Freigelassene. Und wenn ich noch einen Bogen schlagen darf, der mir auch erst kürzlich bewusst geworden ist. Im ersten Korintherbrief ist die Verkörperung der Messiasbotschaft im Körper des Messias ein Grundthema und es zieht sich vom ersten Kapitel bis ins letzte Kapitel durch. Es ist kein Zufall, dass Paulus gegen Ende des Briefes in Kapitel 15 auch auf die Verwandlung der Körper zu sprechen kommt, in der Auferweckung, in der Auferstehung. Diese Menschen sind im Christuskörper jetzt schon das, wozu Gott sie gerufen hat. Sein Ebenbild in ihrer ganzen Würde. Diese Würde ist jetzt schon wiederhergestellt. Auch wenn in der Realität des Alltags das noch nicht die Zerschundenheit, die Gebrochenheit dominiert. In der Christusgemeinschaft gilt die Würde des Jetzt schon. Auch für Tertia und all ihre Freundinnen und Freunde in Christus. Ich denke, es ist eine ganz starke Botschaft, die Paulus, der Jude hier, diesen Menschen mitgibt, die er hier verbreitet. Und es ist kein Zufall, dass diese Botschaft gerade unter diesen Menschen dann so stark gewirkt hat. Was wir heute davon mitnehmen, ich denke, es schwingt ganz viel mit, das auch in unsere Zeit hineinspricht. Die Würde und Ebenbildlichkeit von Männern und Frauen ist unantastbar.
Ja, vielen Dank, Kathi. Das hat mich jetzt wirklich sehr berührt. Und dieses Hineinnehmen in unsere Welt, das spricht mich sehr an. Auf einmal sehe ich auch die Körper der Männer, der Frauen und Kinder, die in vielen Ländern der Welt, auch sicher bei uns, in sklavenähnlichen Zuständen leben oder ja, ihr Körper und ihre körperliche Arbeit ausgebeutet wird. Und danke, dass du mir den Blick geöffnet hast, das alles mit hineinzudenken in diese Bibelstelle, dass sie auch wirklich mich zum Nachdenken in der Gegenwart anregt.
Ja, ich schließe mich da schon an diesem Dank, Kathi. Das war jetzt ganz spannend, auch für mich, auch wie du Bogen schlägst. Also ich denke, dieser Brief an Korinth besteht nicht nur aus einzelnen spannenden Themen, also mal hier über die Ehe, mal dort über die Liebe, mal da über den Körper, sondern diese Linien, dass es von Anfang bis zum Schluss immer um Soma geht, dass der Körper, der eben nie nur Körper ist, sondern Ebenbild Gottes. Das finde ich schon, das reizt mich, diesen Brief gerade jetzt nochmals neu zu lesen. Und ich denke, wir haben doch einiges an Früchte, Ulrike, die wir
ja,
nochmals zusammenfassen können, nicht?
Mhm. Ja, und ich danke dir ganz herzlich, Kathi. Und ich weiß, du wirst darüber ja demnächst wahrscheinlich dann auch mal was schreiben, was du jetzt gerade forschst, speziell zu den Sklavinnen. Lass es uns wissen, dass wir es dann auch lesen und weiter verbreiten können.
Ich danke euch für die Gelegenheit, mit euch diese Gedanken zu entwickeln. Das war ja, ist entstanden im Gespräch. Das ist nicht in einem Kopf entstanden, sondern im gemeinsamen Miteinander nachdenken, überlegen, Spuren suchen. Das ist doch das unglaublich Spannende und Bereichernde dessen, was wir hier tun können. Also vielen Dank euch für die Gelegenheit, auch von dieser Seite her, diesen Brief nochmal zu durchdenken.
Ja, gern geschehen. Gern geschehen. Also mir hat es sehr, bringt es sehr auf neue Gedanken an die Sklaverei im alten Rom von jüdischer Seite her zu kritisieren, nicht? Also dieses Volk, das unter den Ägyptern versklavt war, diese Exodus Geschichte als zentrale Geschichte im Judentum, die hat schon Spuren hinterlassen, also dass die Menschen immer als Menschen wahrnehmen, also wenigstens versuchen wahrzunehmen und nicht, es gibt solche und solche von Natur aus, ja.
Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter eaberlin.de/feministischebibelgespräche.